Ihr hört Technikwürze 65.
Heute ist der 26.03.2007.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Technikwürze. Heute dabei der Sascha.
Und der Daniel.
Hallo Daniel.
Hallo Sascha.
Ja, wir wollen heute ein paar Worte zum Thema Content Management, Content Management Systeme verlieren und euch mal ein paar grundlegende Gedanken dazu mitteilen. Was wir euch von Anfang an sagen müssen, ist, dass es keine Sendung wird, die euch das ein oder das andere Content-Management-System empfiehlt oder die darüber spricht, welches Content-Management-System gar nicht geht. Das passt hier einfach nicht hin und wir fühlen uns dafür auch nicht kompetent genug. Aber was die Sendung auf jeden Fall leisten kann, ist vielleicht Leuten, die noch gar nicht so richtig mit Content-Management-Systemen zu tun haben oder Leute, die demnächst da mal einsteigen wollen, eine grobe Übersicht zu geben, wo da die Unterschiede sind und was ein Content-Management-System überhaupt so leisten kann. Vielleicht verlieren wir als erstes mal ein paar Worte dazu, was überhaupt ein Content-Management-System ist und über was für Content-Management-Systeme wir uns hier unterhalten wollen heute.
Genau. Content-Management-Systeme, also der Name sagt das im Grunde ja schon, was so ein System ist. Es ist nämlich ein System, das Content verwaltet, also im ganz groben Sinne. Content ist hier zu verstehen als jegliche Art, die man sich so vorstellen kann, also Text, Bilder, Video, Audio, alles möglich. Und dieses Management kann man darunter verstehen, dass man halt diesen Content halt erstellen kann mit diesem System, verändern oder halt auch mit mehreren Benutzern bearbeiten kann. Hat man jetzt diesen Content in einer Datenbank oder wie auch immer gespeichert, möchte man ihn natürlich auch gerne präsentieren oder irgendwie exportieren. Und da sind Content-Management-Systeme halt für ausgelegt, dass sie ihren Content in unterschiedlichster Form halt wiedergeben können. Das unterscheidet einem im Grunde eigentlich auch die verschiedenen Arten von Content-Management-Systemen. Und wir möchten hier nur eigentlich auf die Web-Content-Management-Systeme eingehen, die halt den Inhalt in Webseiten darstellen, wie auch immer.
Genau, also landläufig sprechen eigentlich auch alle Webdesigner nur von Content-Management-Systemen, meinen aber immer Web-Content-Management-Systeme. Die Abkürzung für diese ganzen Sachen ist meistens CMS für eben Content-Management-System. Aber eigentlich müsste man die von uns benutzten halt eigentlich Web-Content-Management-System oder Web, also WCMS oder WMS oder so nennen. Aber das hat sich mittlerweile so eingebürgert, dass man das irgendwie nicht tut. Also alle wissen eigentlich, wovon man redet dann.
Es gibt ja noch andere Systeme, Enterprise, Content Management Systeme und so, also die dann natürlich auch Web können, aber noch viel mehr. Die können dann auch noch in XML, in Quark Express oder was auch immer einem da so einfällt, ihre Daten ausgeben. Und sind da eben einfach auch noch viel umfangreicher, aber die behandeln wir hier nicht.
Genau. Ja, also das erstmal zur Abgrenzung soll das reichen und vielleicht gehen wir dann mal weiter. Das sprechen wir weiter darüber, was machen Content-Management-Systeme eigentlich? Also, oder was kann man damit machen? Und man muss jetzt gleich dazu sagen, dass all die Funktionen, die wir hier ansprechen, jetzt nicht in jedem Content-Management-System vorhanden sind. deshalb ist es auch so schwierig, ein Content-Management-System zu empfehlen. Also die eierlegende Wollmilchsau, die gibt es vielleicht so ansatzweise, aber eigentlich sollte man halt schon das richtige System auswählen für den richtigen Anwendungsfall. Also um das überstrapazierte Bild der Kanonen, mit denen man auf Spatzen schießt, nochmal hervorzuholen. Da gibt es natürlich genauso den umgekehrten Weg. Also mit einer Steinflitsche auf einen Flugzeugträger zu schießen, macht auch nicht viel Sinn. Und ich hatte gerade vor einer Woche noch in einem Forum eine Diskussion, wo jemand seinem Kunden ein bestimmtes Content-Management-System andrehen wollte und Argumente dafür gesucht hat. In dem Fall war es zwar auch richtig, aber man muss halt einfach schauen, wie wird die Seite hinterher aussehen, welche Ansprüche hat die und was muss dann das passende Content-Management-System dazu leisten können?
Genau, und man sollte nicht den Weg gehen, hey, ich möchte ein Content-Management-System, schwieriges Wort, Content-Management-System benutzen, zum Beispiel jetzt hier, ich sag dann doch mal einen Namen eines Content-Management-Systems.
Ja, wir werden Typo nicht 3. dran vorbeikommen. Es gibt noch ganz viele andere tolle, und wir werden auch noch ein paar mehr Namen nennen. Aber, also, ja, Typo 3 zum Beispiel.
Man sollte jetzt nicht davon ausgehen und sagen, hey, ich möchte jetzt Typo 3 benutzen, aber mir ist es scheißegal, was ich da jetzt gerade mache oder man sollte halt immer davon ausgehen, was möchte meine Webseite eigentlich oder was soll die können.
Ja, genau.
Wenn die dann halt die Sachen machen können sollen wie Workflow und Versionsverwaltung, dann ist Typo 3 wahrscheinlich eine gute Alternative, aber wenn sie einfach nur eine dreiseitige Firmenvorstellung ist, ist Typo 3 vielleicht ein wenig oversized.
Ein bisschen, ja. Es soll tatsächlich auch noch, also ich habe jetzt gerade eine Seite gemacht, wo ich gesagt habe, also entschuldigt bitte, ich glaube nicht, dass wir dafür ein Content-Management-System brauchen. Das waren dann 5 Seiten und es ist einfach abzusehen, dass sie in den nächsten 2 Jahren nicht geändert werden. So, damit hat sich dann der Vorteil von einem Content-Management-System auch wirklich erledigt. Also so eine Webvisitenkarte kriegt man dann, selbst wenn man da nochmal was ändern muss, auch noch von Hand hin. Ja, aber du hast jetzt schon was angesprochen, also so Themen wie zum Beispiel Versionsverwaltung. Das heißt, man kann mehrere Schritte zurückgehen, mindestens aber einen, kann halt alte Inhalte zurückholen. Man kann möglicherweise Workflow-mäßig arbeiten, also das heißt, eine Benutzergruppe macht Veränderungen, die dann von Administratoren wieder freigegeben werden müssen.
Ja, die beiden bauen natürlich dann auf eine Art Benutzerverwaltung auf, dann, dass es dann mehrere Benutzer gibt und mehrere Benutzerrollen, also Administratoren und einfache Redakteure und so.
Ja, genau. Also das ist dann eben der nächste Punkt. Also gibt Content-Management-Systeme, also die meisten haben halt eine Benutzerverwaltung, die halt unterschiedliche Rechte gibt, also ein Rechte-Management. Es gibt aber auch Content-Management-Systeme, die das eben nicht haben, also wo es letztendlich nur darum geht, in Anführungsstrichen, einem Benutzer oder ganz wenigen Benutzer mit den gleichen Rechten einfach die Eingabe zu erleichtern oder die Pflege der Webseite zu erleichtern. Was gibt's noch? Also es gibt halt Content-Management-Systeme, die ein sehr nettes Plugin-System haben, wo man dann Foren, Shops, Ticketsystem, was auch immer alles relativ einfach integrieren kann, wo dann sozusagen das Management dann auch noch auf andere Sachen ausgeweitet wird, also wie bei einem Shop, wo dann möglicherweise noch Warenwirtschaftssystem, kleines mit drin ist oder solche Sachen. Aber das sind dann halt echt schon Spezialfunktionen. Die meisten Content-Management-Systeme bringen ein What You See is What You Get Editor mit für den unbedarfteren Redakteur, sodass man dann halt nicht HTML können muss, um die Texte auch leicht zu formatieren, sondern das so ähnlich wie in Word machen kann.
Ja.
Begeisterung bricht aus.
Ja, WYSIWYG-Editoren sind super. Ja, also mir ist noch keiner untergekommen, der jetzt perfekt ist. Also
ja, das wird es auch, glaube ich, nie geben.
Eigentlich generieren alle von diesen WYSIWYG-Editoren, wie sie alle da heißen, eigentlich Scheißcode und verhindern auch nicht so richtig die Falschbenutzung der Editoren. Also jetzt irgendwie, wenn man jetzt mal davon ausgehen möchte, dass jetzt man seinen Code semantisch auszeichnen möchte, das unterstützen ja eigentlich die wenigsten von diesen WYSIWYG-Editoren.
Ja, das stimmt, aber also meine Erfahrung zeigt, dass wenn man jetzt mit, also es kommt immer ein bisschen darauf an, mit wem man arbeitet, und man kann halt schon sehr viel machen, dass man halt vorformatiert arbeitet, aber also so der einfache bis mittel komplexe User, an dem kommt man dann halt doch nicht vorbei. Also zumindest, ich mache das meistens so, dass ich dann halt diese WYSIWYG-Editoren, das ist ein Reizthema, da könnte man eigentlich eine eigene Sendung draus machen, aber egal. WYSIWYG-Editoren. Also ich mache das meistens so, dass ich dann halt die Funktionen so weit einschränke, dass dann halt nur noch so Sachen möglich sind wie Ausrichtung, Formatierung im Sinne von fett kursiv oder so. Und was ich sehr nett finde, es gibt halt einige, das sind dann eigentlich schon nicht mehr WYSIWYG-Editoren, aber es gibt einige, die einfach nur die Möglichkeit geben, Text zu markieren und dem eine bestimmte Klasse zuzuweisen. Also anstelle von fett, ich sag mal in Anführungsstrichen, wo er dann halt einfach Bold oder Strong-Markierungen drumherum macht, sondern dann macht er halt einfach einen Container drumherum und gibt dem eine Klasse, die man halt vorher definieren kann. Und das macht es dann halt relativ nett. Oder man kann dann halt ein Stückchen markieren und sagen, das ist Überschrift. So. Also das ist dann halt ein gesunder Mittelweg.
Cool, wie heißt sowas?
Ja, nun muss ich jetzt nochmal nachgucken. Ich kenne nur einen, der das wirklich brauchbar umsetzt, aber es wird davon auch noch zwei, drei mehr geben. Also ich arbeite aufgrund meines Lieblings-Content-Management-Systems, von dem du ja weißt, das durchaus auch im Laufe der Sendung nochmal genannt werden kann, arbeite ich halt sehr viel mit dem FCK-Editor. Den ich auch nicht an jeder Stelle gelungen finde, aber der halt in diesem Content-Management-System sehr stark implementiert ist. Gut, aber jetzt nicht zu weit abschweifen zum Thema Content-Management, zum Thema WYSIWYG hier. Dann habe ich hier noch einen Punkt, also zum Beispiel bieten dann Content-Management-Systeme auch Cache-Funktionalitäten an, aber da kommen wir jetzt schon zu dem Bereich, was gibt es eigentlich für Arten von Content-Management-Systemen? Also das geht ja dann in dem Bereich auch statisch, dynamisch, voll dynamisch und so. Da können wir dann vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Hast du noch irgendwelche wichtigen Funktionen, die wir jetzt außen vor gelassen haben? Also ich meine, das ist halt nur ein anderes, also es gibt halt unendlich viele, aber.
Ja, vielleicht noch zu erwähnen, obwohl ich da jetzt auch nicht richtig viel weiß, ist so, das komplette Assessment Management, das Management von wirklich nicht nur Content, sondern darüber hinausgehend jede Art von Information. Was wohl mit Typo 3 in neueren Versionen irgendwie möglich sein soll, aber mehr weiß ich da leider auch nicht zu.
Okay, ja, okay, das ist dann nicht sehr hilfreich.
Das stimmt
Aber ich,
allerdings.
ja, nein, gut, okay. Wir haben
Ich
es
wollte es nur mal in den
erwähnt.
Raum geworfen haben.
Okay. Vielleicht noch mal was ganz kurz dazu, wie Content-Management-Systeme überhaupt arbeiten. Also korrigier mich, wenn ich da jetzt irgendwie in die falsche Richtung abschweife, weil meine Erfahrung ist da jetzt auch nicht so vielfältig wie deine. Aber generell sollte meiner Meinung nach ein gutes Content-Management-System halt das machen, was wir sonst auch immer so propagieren, nämlich Inhalt von Layout trennen. Das heißt, man hat letztendlich dann ich sag mal, eine Schablone, eine optische Schablone, wo dieses Content-Management-System halt Inhalte im Regelfall aus einer Datenbank oder eben halt auch Bilder aus einem Dateimanagement oder wie auch immer, aber dann halt diese Schablone damit füllt. Das ist im Prinzip der Grund, warum sich so viele Content-Management-Systeme wünschen, weil sie der Meinung sind, sie könnten dann relativ einfach, ohne dass die Leute viel am Design kaputt machen können, halt die Inhalte nachfüllen. Ich sag mal so, bei erst ab ganz großen Seiten geht es dann noch um ganz andere Sachen wie ein intelligentes Zugriffssystem auf die Inhalte und eben, also intelligentes Management. Ich habe halt den Eindruck, dass so bei den kleinen und mittelständischen Kunden es in erster Linie darum geht, eben eine Konsistenz zu erschaffen, sodass dann halt eben nicht jeder irgendwie die Schriften anders formatiert und so, und eine relativ einfache Eingabemöglichkeit, weil halt irgendwie das Erstellen von Webseiten generell sehr schwierig ist und man jetzt nicht noch irgendeine Bürokommunikationskauffrau schnell mal zu einem HTML-Kurs schicken will, nur weil sie gelegentlich die Termine irgendwie auf der Firmenseite ändern soll.
Ja, stimmt. Und natürlich, dass man das Layout dann im günstigsten Fall dann halt komplett ändern könnte, ohne die Inhalte neu angeben zu müssen.
Ja, wobei wir ja auch da, wenn man nämlich Webstandards beachtet und ordentlich zugängliche Seiten schraubt, das ja auch eigentlich so gehen würde, weil man dann ja eigentlich nur die Styles ändern müsste. Aber ganz anderes Thema. Ja, aber zu dem Thema, also da sollten wir vielleicht auch nochmal was zu sagen, also nicht jedes Content-Management-System kann wirklich auch barrierefrei und valide Seiten erzeugen, aber das machen wir ganz am Ende. Kommen wir vielleicht erstmal zum Thema Lizenzmodelle. Sehr interessant. Wenn man ein Content-Management-System haben möchte, dann gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten, an eins zu kommen, die auch unterschiedlich teuer sind. Also der von uns beiden mit Sicherheit favorisierte Ansatz ist, sich ein Open-Source-Content-Management-System daherzunehmen und dieses auf einem eigenen Server oder auf eigenem Webspace zu installieren und selber anzupassen. Und da hast du ja auch eigentlich schon so den berühmtesten Ableger angesprochen, nämlich Typo3.
Der allerdings auch einer der schwierigsten ist, irgendwie einzurichten. Das stimmt allerdings, da muss ich allen recht geben, die das sagen, dass wenn man das Thema installieren möchte auf einem Shared-Hosting-Angebot, das ist nicht allzu einfach. Es geht dann wenn man irgendwas abschaltet, aber.
Genau, da sagen wir, also da kommen wir ja auch, haben wir auch einen Punkt auf unserer Liste hier zum Thema Hosting. Aber das schieben wir zugleich. Also andere, ich weiß gar nicht, ob das wirklich Open Source ist, da bin ich jetzt überfragt, aber also so die drei Kings of Content Management System, die zumindest kostenlos nutzbar sind, wenn man sie selbst installiert, sind halt Typo3, Joomla und Drupal, genau, das fällt mir.
Ja, die sind alle Open Source.
Okay, ja.
Joomla und Joomla ist ja dann aus Mambu oder wie auch immer entstanden.
Ja.
Sind aber eigentlich beide noch so ziemlich gleich. Also ich kenne eigentlich nur Joomla, also deswegen weiß ich jetzt nicht so richtig viel genau über Mambu. Hm. Aber das sind eigentlich die drei großen, hast du recht,
ja. Ja, Vorteil ist auf jeden Fall erstens kostengünstig, weil kostet erstmal nichts. Kostet natürlich das Ding zu installieren und zu schulen und so weiter, kostet natürlich alles auch. Aber man bezahlt halt nicht erstmal teuer dafür, dass man es überhaupt nutzen darf. Auch Vorteil, meistens relativ große Communities dahinter. Das heißt, es gibt auch schon sehr viel Contributions im Sinne von Plugins, Modulen und so weiter und so fort. Man hat relativ viel Community, die man auch bei Problemen befragen kann. Auch ganz großer Vorteil, viele, also gerade Typo, arbeiten halt unheimlich viele Agenturen mit. Das heißt, wenn man irgendwann mal eine Agentur kicken will, weil sie einfach zu teuer ist oder totalen Müll verzapft, dann kann man möglicherweise auf eine neue Agentur zurückgreifen, die einem mit dem bereits bestehenden System unter die Arme greift. Anders als wenn man halt eins hat, was die Agentur selber entwickelt hat und man nie wieder irgendjemanden findet, der dieses Ding irgendwie weiterentwickeln kann oder
möchte, das stimmt, weil es so schlecht dokumentiert ist. Jetzt für unsere Hörer ist das natürlich erst kein Vorteil und unsere Hörer sind ja eher selbst in einer Webagentur oder sind denen gehört eine Webagentur. Und die würden dann ja wahrscheinlich optimalerweise nicht Typo3 einsetzen, sondern irgendein proprietäres oder kleineres System.
Ne? Ja, aber das können wir erstens nicht befürworten und zweitens erinnere ich mich noch sehr gut daran, dass wir, es war allerdings jetzt noch nicht so technikwürze Zeiten, aber zum Beispiel eine Hörerin vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr hatten, die ja jetzt quasi mehr Kundin ist als sozusagen selbst. Ja, also das sollte man ja zumindest angesprochen haben. Hast du mich ganz aus dem Konzept gebracht.
Ja, jetzt geschafft.
Nein, aber das, genau, das war das zu dem Thema Vorteilen. Ja, also ich meine, das sonst gibt es halt höchstens Nachteile im Sinne von, die man halt bei Open Source gelegentlich mal hat. Also im Sinne von unkonsistente Weiterentwicklung, wobei man das gerade bei den drei großen nicht behaupten kann.
Ich habe manchmal. Stimmt. Also ja. Bei Typo 3, da ist ja wirklich auch die Weiterentwicklung sehr, sehr gesichert, weil es da wirklich schon ein eigener Verein, eine eigene Organisation und so hinter gibt. Also das ist schon ziemlich sicher da.
Genau. Also manchmal habe ich ein bisschen den Eindruck, also gerade Typo 3 wird, naja, überschätzt will ich nicht sagen, aber um das Beispiel vom Anfang zu bringen, ich glaube einfach, dass sehr viele Leute, man sieht halt ständig Ausschreibungen, wo immer nur steht Typo 3. Ja, Leute wissen überhaupt nicht, worum es geht und haben auch noch nie dieses System gesehen, sind hinterher meistens total entsetzt, weil wenn die Agentur es scheiße umsetzt, dann führt das einfach dazu, dass es völlig unbedienbar ist und total benutzerunfreundlich. Also man kann es auch total verbauen. Ich glaube einfach sehr oft ist es halt einfach so, ja, das habe ich gehört, das soll gut sein, das nehmen wir, das ist cool. Und dann steht das halt in der Ausschreibung mit drin. Und das, wie gesagt, dann teilweise bei Seiten, bei Webseiten, die haben halt irgendwie 200 Unterseiten und keine großen Ansprüche. Also da hätte man dann auch was ganz anderes nehmen können. Egal, aber auf jeden Fall wären das eben die Open-Source-Systeme, die wir auf jeden Fall favorisieren. Dann gibt es eben Lizenzmodelle, die auf einmaligen Kauf oder monatliche Zahlungen oder Jahreszahlungen oder wie auch immer beruhen. Da hat man dann den großen Vorteil, dass man meistens ein komplettes Servicepaket kauft. Das heißt, man muss sich nicht in irgendwelchen Foren rumtreiben, wenn was nicht klappt oder wenn man eine Frage hat, sondern man ruft die Hotline vom Hersteller an. Meistens haben diese Hotlines dann noch nicht mal 0900er Nummern. Also man kauft dann für richtig teuer Geld aber auch eigentlich was Nettes ein. Das kann sehr, sehr teuer sein. Also ich weiß zum Beispiel, meine Hochschule hat etliche Millionen dafür bezahlt für ein Jahr Support und Einrichtung und hast du nicht gesehen. Das ist halt, also ich bin der Meinung, dass es nichts gibt, was man nicht auch als Open Source eben bekommen kann. Aber
Da ist dann halt vielleicht irgendwie dann noch die Mentalität der Entscheider dann so, dass sie halt lieber was sicher haben wollen, dass die ihnen die Sicherheit haben wollen, dass da jetzt eine Firma hintersteht, die halt wirklich die dafür gerade steht, dass das jetzt irgendwie funktioniert oder so. Also da hast du ja bei Open Source in dem Sinne nicht.
Ja, ich meine, im Endeffekt rennt man da jetzt ja offene Türen ein, ich glaube halt, dass es sogar im Gegenteil eher schlechter ist, weil man dann nämlich, wenn diese Agentur dann zum Beispiel oder diese Firma pleite geht, dann ist das Content-Management-System tot. Und wenn man jetzt Typo 3, also ich weiß nicht mehr, wie dieser Entwickler heißt.
Ich kann den Namen nicht aussprechen.
Okay, super. Was ist denn das für ein Landsmann?
Ein Däne ist das.
Ah, okay, verstehe. der, soweit ich das verstanden habe, ja in erster Linie damit Geld verdient, dass er eben Serviceleistungen für Agenturen und Kunden und so tätigt. Also im Sinne von, wir brauchen da das und das. So, oder halt ne, durch Support und Entwicklung und so.
Ja.
Typo 3 wird dann nicht sterben. Also wenn der jetzt einen Autounfall nächste Woche hat, dann wird Typo 3 halt durch die Community weiterleben. So. Mir ist schon klar, dass das bei kleineren Sachen, bin ich Kann ich sehr gut verstehen, dass man da ein bisschen Konsistenzprobleme hat bei Open Source. Also dieses von mir vorhin angesprochene kleine, süße Content-Management-System, das so für die meisten der Seiten, die wir so bauen, ausreichend ist, nennt sich Sefrengo. Also ich möchte es zumindest kurz erwähnt haben, weil ich es nämlich eigentlich wirklich richtig geil finde. Das ist aus einem Vorgängerprojekt zum Beispiel ergangen, das, wo die Community sich dann sehr zerstritten hat. Und ja, also da. Wenn da jetzt nicht, sagen wir mal, Initiativen sich entwickelt hätten, dann wäre dieses Content-Management-System wahrscheinlich relativ tot. Also den Vorgänger gibt es noch, der wird einfach nicht vernünftig gepflegt. Und da kann man dann schon Pech haben. Also, ne, wenn dann so eine kleine Community halt irgendwie, wo nicht so viele große Agenturen auch dranhängen. Also bei Typo ist ja alleine die Entwicklung deshalb gesichert, weil einfach Tausende von Riesenagenturen weltweit dieses System benutzen. Die können sich das halt nicht erlauben, dass dann irgendwie das irgendwann nicht mehr vernünftig läuft. Aber bei so kleinen Systemen, da ist schon mal Gefahr da. So. Ja.
Ja, klar. Diese Gefahr, ja, ist bei den großen kommerziellen Systemen jetzt eigentlich, denke ich, auch nicht gegeben, weil die einfach jetzt auch schon viel zu groß sind. Also ich kenne mich da allerdings nicht so ganz doll aus, aber ich kenne nur zwei von diesen großen Systemen. Wir haben jetzt über den Open Source ja auch Namen genannt, da können wir bei denen jetzt ja auch Namen nennen.
Ja, klar.
Also ich kenne da eigentlich nur Six CMS und Red Dot. Das heißt kennen, also ich hab noch nicht das Budget gehabt, eins von diesen beiden Systemen zu testen oder irgendwie damit zu arbeiten. Ich war mal einmal in der, ich glaube 1999 war das, auf der CeBIT bei einem von beiden. Ich kann mich auch schon gar nicht mehr erinnern, welche Firma das nun war, ob Six CMS oder Red Dot, an deren Stand und habe mich da mal informiert für ein Projekt, ein Kundenprojekt. Was das denn jetzt, was die mir dann da so bieten können für dieses Projekt und was das dann so kosten würde und so. Und dann fingen sie damit an, das Projekt war halt zu der Zeit noch ziemlich klein, hatte, glaube ich, 300 Seiten und auch genauso viele Besucher pro Tag oder so. Da fingen sie dann halt schon an mit, ja, wir bräuchten da schon einen Staging-Server und einen Live-Server. Und mit 60.000 D-Mark müssten sie dann schon rechnen. Ja, da war dann für mich dann schon mal die Sache gegessen. Hab dann nochmal Tschüss gesagt.
Ja, also ich meine, das ist eben genau der Punkt. Also man kann halt, ja, also ich habe das jetzt ja schon sehr oft erlebt, dass halt Agenturen sehr teuer waren, durch diese lizenzpflichtigen Programme Lizenzen hatten und man dann halt nicht mehr die Möglichkeit hatte, die Agentur zu wechseln. Das ist natürlich bei sowas wieder was ganz anderes, weil dann halt der Anbieter noch nicht unbedingt die technisch die, oder die grafische Umsetzung und die Einrichtung und so möglicherweise übernimmt. Also wenn du halt aber eine kleine, ich sage jetzt mal, es geht ja auch jetzt um kleine Kunden, die keine Ahnung, also fällt mir jetzt kein gutes Beispiel ein. Obwohl, ja doch, also wir machen jetzt zum Beispiel gerade was für einen gemeinnützigen Träger, also um es mal beim Namen zu nennen, Kolpingverband. Und wenn die halt jetzt eine Agentur haben, die halt ein eigenes System haben, das überhaupt total nicht zugänglich ist, so closed-source-mäßig, selbst wenn man jetzt natürlich den Quelltext bei PHP zum Beispiel relativ gut einsehen kann, aber bis die Leute sich da eingedacht haben, da hat man schon das ganze Ding einfach auf wieder in einem komplett neuen System eingebaut. Das sollte man halt einfach nur ein bisschen im Kopf haben. So bei dieser ganzen Lizenzgeschichte. Ja, dann gibt es aber auch noch gibt sozusagen gehostete Content-Management-Systeme. Also man kauft sozusagen nicht nur die Software, sondern man bekommt es einfach schlüsselfertig. Und da gibt es natürlich welche, die sind sozusagen eigentlich schon auch umsonst, weil sie nämlich einfach mit irgendwas anderem mitkommen. Das sind nämlich diese Dinge, die es zum Beispiel bei Strato so gibt. Also, ne, wenn man jetzt bei Strato irgendwie ein
Oder bei 1 und
Web-Hosting-Paket bekommt.
1, also die
Ja,
Baukästen, die
oder
meistens.
bei PureTech, was ist ja 1 und 1? Nee, was haben wir dann noch?
Ja, doch, die heißen schon seit einigen Jahren 1 und 1, ja. PureTech.
Ja, und
Oder was gibt's da noch? Wir wollen ja jetzt
egal, wir wollen ja eigentlich auch keine. Nein, aber also wenn man bei solchen Anbietern daherkommt, gerade bei den großen, dann kriegt man in letzter Zeit immer so solche Webbaukästen oder wie die immer auch heißen. Und das sind letztendlich auch, ist das letztendlich auch nichts anderes als ein Content-Management-System. Natürlich auch ein sehr proprietäres dann. Ja, und so ähnlich gibt's das dann auch in groß gegen Geld. Also dann kann man dann irgendwie, was weiß ich, angefangen, also auch gerade diese großen Hoster bieten das ja auch gegen Geld an. Das heißt dann irgendwie, weil meistens sind die dann limitiert auf so 20 Seiten oder so, total krank. Also sie können nichts und sind dann noch limitiert. Und dann kann man die für irgendwie 19 Euro im Monat freischalten auf unendlich viele Seiten. Und also für den gleichen Preis würde man wahrscheinlich ein schönes Open-Source-Content-Management-System schon installiert bekommen und dann hat man sowieso keine Beschränkungen, kann auch wirklich viel machen. Ja, gut, soviel zu den Lizenzmodellen, haben uns ja jetzt ja
vielleicht da dann nochmal ein Nachteil von so einem Hosting angeboten. Natürlich Vorteil, du hast es alles schlüsselfertig und musst dich darum um die Administration nicht kümmern, aber Nachteil, wenn du halt irgendwie mal davon wieder weggehen möchtest oder so,
ja.
Wie bekommst du deine Daten da raus?
Copy und Paste.
Ja, gut.
Studenten anstellen, fertig.
Alles
8
klar.
8 Euro die Stunde und dann ein Wochenende, zack. Nein, aber das stimmt natürlich. Und genauso ist, also man kann also Veränderungen, wenn man jetzt, hatte den Fall mal, da hatte eine Kundin so einen Strato-Shop und es war eine mittelschwere Katastrophe, weil sie wollte dann halt irgendwelche anderen Sachen noch und es sollte anders sortiert werden und so und man konnte halt wirklich nur das machen, was dieser Shop halt zulässt und das war einfach mal gar nichts. Also ist wirklich sehr unschön. So. Aber sie gibt's halt und ich sag mal, für jetzt einen Hobby-Menschen, der einsteigt und eine Vereinsseite machen will, mag das ja auch Sinn machen irgendwie. Aber da sind wir auch gleich nochmal beim Thema Hosting. Also man sollte sich darüber im Klaren werden, dass gewisse Content-Management-Systeme und eine gewisse Größe von Seite einfach ein gewisses Hosting erfordert. Wir hatten zu unseren alten Zeiten noch außer jenseits von Technikwürze mal einen Podcast zum Thema Hosting gemacht. Das wollen wir jetzt nicht komplett wieder aufkochen. Es geht nur darum, also die meisten Content-Management-Systeme benötigen halt eine Datenbank zum Beispiel. Die meisten Open-Source-Systeme laufen auf einer MySQL-Datenbank, benötigen alle eine Programmiersprache, also dass die eine Programmiersprache unterstützt wird, entweder PHP oder, was weiß ich, ASP.NET oder was auch immer. Und das ist halt nicht bei jedem Content-Management-System gegeben. Und dazu,
bei jedem Hosting.
Bei jedem Hosting gegeben. Und dazu kommt dann einfach noch, dass je nach Content-Management-System auch also zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten bei dem Server gegeben sein müssen, also gerade Typo 3, das hast du ja schon mal angesprochen, es ist so ein Ding, das läuft einfach nicht auf jedem Shared Hosting, wo halt mehrere Kunden auf einem Server sind, weil...
Auch nicht auf anderen, also das braucht da spezielle Software in speziellen Versionen sogar, also ImageMagick in einer speziellen Version am besten, am liebsten und so, also schon...
Genau.
Also da wäre ein Root-Server, wo man sich das selbst einrichten kann, dann schon angesagt oder halt ein Hosting, der sagt, hier, ich habe ein System, das Typo 3 kompatibel ist. Gibt es das auch,
auch schon. Ja, also ich hatte das auch, also da war ich sogar mal bei jemandem, der gesagt hat, er wäre kompatibel, aber funktionierten dann trotzdem einige Funktionen nicht, die dann angeblich aus Sicherheitsgründen halt abgeschaltet waren und so und ich lasse mich jetzt einfach mal zu der Bemerkung hinab, wer also für wen Typo 3 sinnvoll ist, der sollte einen Root-Server haben, weil das ist dann nämlich eine Dimension von der Größe her, da sollte man schon jemanden haben, der sich damit auskennt und der dann sollte dann auch Zugriff auf Konfigurationen des Servers haben. Ich glaube, alles, was da drunter liegt, da sollte man sich so einen Server gönnen, sag ich jetzt einfach mal. Du widersprichst mir nicht.
Nein.
Ja, ich meine, Server sind ja jetzt heute auch so günstig und wenn man jetzt
das mal bedenkt. Allerdings, ja.
Also, dass man jetzt, das ist nämlich der nächste Punkt, also es gibt ja halt, wir reden die ganze Zeit eigentlich hauptsächlich über serverseitige Content-Management-Systeme und das erfordert auch eine gewisse Rechenleistung und Arbeitsspeicher und ja, dann Ja, da sollte man schon die 25 € plus im Monat drin haben, vor allen Dingen, wenn man halt eben sowieso schon Open Source Content Management System benutzt. Andere Leute zahlen halt irgendwie 500 € im Monat nur dafür, dass sie überhaupt ein Content Management System haben. So, also.
Ja, wo du gerade angesprochen hast, serverseitige Content Management Systeme, da gibt es natürlich auch noch die Entsprechung clientseitiger Software Content Management Systeme. Wobei mir dann nur ein einziger großer einfällt, das wäre dann ja Macromedia oder auch Adobe, wie du ja vorhin schon erwähnt hattest, Contribute. wo man halt ein Programm auf seinem Rechner, auf seinem Windows-Rechner oder auch Mac-Rechner, glaube ich, installieren kann, und mit diesem Programm kann man dann über FTP seine Webseite halt verwalten. Also wirklich auch mit Content-Management-Funktionen verwalten.
Ja, genau. Also ich habe noch letztens irgendwelche Shareware kleine Sachen gesehen. Wahrscheinlich sowas wie Data Becker, meine Homepage oder sowas, keine Ahnung. Aber ja, also die meisten Content-Management-Systeme sind aber serverseitig und Vorteil ist halt ganz klar bei einem serverseitigen, man kann im Prinzip von jedem Rechner weltweit dran arbeiten. Man braucht nicht irgendwie dieses Programm auf seinem Rechner installiert haben. Und diese clientseitigen sind letztendlich nur in Anführungsstrichen eine Vereinfachung der Webseitenpflege. Also das ist so ein bisschen dafür geeignet, dafür, dass dann irgendwie ich glaube, wir kriegen einen Anruf von Adobe, wenn ich das sage, aber dass dann irgendwie der Schwager oder der Sohn vom Chef irgendwie das Ding alles mal einrichtet, damit die Sekretärin dann hinterher halt so auf Knopfdruck nur noch immer irgendwas ändern kann und dann irgendwie das per FTP hochgeladen wird. So, also das ist so ein bisschen. Wahrscheinlich trete ich jetzt total vielen Leuten auf den Schlips, wenn ich das sage, aber ich finde es halt ein bisschen amateurmäßig so. Aber, naja, es
Ja,
kostet
ja.
trotzdem 400 € glaube ich, aber egal. Ja.
Ja,
Aber.
ich glaube, das Programm, also Contribute an sich ist dann ziemlich billig, aber mit Contribute kannst du dann, also brauchst du Dreamweaver dazu, um
Ja.
überhaupt so eine Webseite dann zu machen, also das Template dafür und so, glaube, denke
Damit
ich
ist es
dann.
eigentlich schon
Also.
nicht mehr amateurhaft, aber egal. Ich weiß nicht, ob die Sekretärin das hinkriegt.
Ja, das
Oder
muss
der
dann ja der Schwager
Sekretär.
machen. Das muss dann ja der
Ja,
Schwager
okay.
machen. Der braucht dann sein
Ja, stimmt.
Dreamweaver.
Bevor es irgendwelche Anrufe hagelt, ich habe tatsächlich in letzter Zeit mal E-Mails bekommen, wegen jetzt Technikwürze. Also es könnte auch ein Sekretär sein. Ich wollte damit nicht sagen, dass Frauen und insbesondere Sekretärinnen jetzt technisch unversiert sind. Aber im Endeffekt ist auch noch ein Punkt, den man kurz ansprechen sollte, nämlich das entspricht sich jetzt ungefähr, nämlich volldynamische Systeme und statische Systeme. Also zum Beispiel wäre Adobe Contribute wäre ein statisches System. Denn man gibt im Prinzip Sachen ein, man arbeitet dran und dann wird immer eine statische Version der Webseite ausgeliefert. Und ob das jetzt sozusagen bei einem clientseitigen Content-Management-System dann per Upload passiert oder ob das jetzt bei einem serverseitigen einfach passiert, dass man sozusagen sagt, so jetzt wird einmal die Webseite wieder aktualisiert, dann werden halt tatsächliche Dateien generiert. Der Vorteil ist einfach der, dass es wenig Prozessorlast hat, nämlich nur im Moment dieser Generierung. Und zudem könnte man diese Seiten auch exportieren. Das andere ist dann nämlich die dynamische Erstellung. Das heißt einfach, in dem Moment, wo jetzt ein Besucher auf der Webseite auf eine Seite zugreift, sagt das Content-Management-System, okay, der will die Seite, was weiß ich, Impressum, dann hole ich doch mal schnell die Sache aus der Datenbank. Ein großer Vorteil davon ist natürlich, es ist einfach immer aktuell. Und Nachteil, es dauert halt ein bisschen, weil man halt auf die Datenbank zugreifen muss, Prozessorlast erzeugt und man kann nicht so einfach zumindest die Webseite zum Beispiel für eine CD-ROM exportieren. Da gibt es natürlich auch Plugins für und man kann auch im Prinzip mit irgendwelchen Programmen dann halt einfach ein statisches Abbild schaffen. Aber es ist halt nicht ganz so einfach.
Jupp. Habe ich nichts zu sagen.
Super. Das ist schön. Also, was es dann noch gibt, ist halt natürlich so ein Mittelding, also dass zum Beispiel Sachen gecached werden, die einfach vorgehalten werden, damit man zum Beispiel eben nicht immer wegen jeder Kleinigkeit in die Datenbank reingreifen muss oder so. Ja, und das kann dann auch sehr extrem sein, dass halt dann in der Datenbank, was weiß ich, HTML-Code vorgehalten wird oder so. Aber ja, das ist so die Sache. Dann noch ein Punkt zum Thema eben barrierefreie Zugänglichkeit, weil wir ja bei Technikwürze die Webstandards immer sehr hoch halten, das Fähnchen. Also nicht jedes Content-Management-System unterstützt komplett validen Quellcode und Barrierefreiheit. Und da war Typo auch lange Zeit ein echter Nachzügler. So, also ich weiß, dass sich Agenturen damit gebrüstet haben, dass sie trotz der ganzen Probleme es geschafft haben, also es schaffen, Typo halt wirklich barrierefrei einzurichten. Das war nicht sehr, sehr einfach. Muss sich aber wohl extrem verbessert haben.
Ja, mittlerweile ist es einfach, ja. Also, ja. Das ist schon ziemlich einfach. Da musst du eigentlich nur im TypoScript ein bisschen was hinschreiben und dann ist es okay.
Ja, also das war immer ein großer Vorteil von dem von mir angesprochenen Sefrengo vorhin, für das ich jetzt nicht unbedingt Werbung machen will, aber das ich halt einfach sehr süß finde. Ist für kleine Sachen echt gut, weil man da einfach wirklich komplett Inhalt von vom Design und so trennt. Also es ist halt, wenn man halt HTML oder barrierefreies Webdesign kann, dann kann man es auch da. Das ist halt, war immer sehr nett, aber und selbst, ja.
Ja, wenn man das kann, da sagst du ja schon richtig.
Ja, also, es ist halt eben genau der Punkt und das ist halt das Ding.
Es gibt da keine Hilfen, dass es jetzt irgendwie automatisch jetzt
genau.
Barrierefrei machen würde oder so.
Nee, natürlich nicht. Und das ist eben genau der Punkt. Also auch Content-Management-Systeme, die super darauf vorbereitet sind, wenn da eine Agentur rangeht, die von Barrierefreiheit noch nichts gehört hat oder das für einen Witz hält oder eben Zugänglichkeit nicht berücksichtigen will und einfach nicht ladeoptimierte Seiten und skalierbare Seiten und sonst was macht, dann kann man das beste Content-Management-System dahinter hängen, dann wird das nichts. So, nur dass das.
Ja, aber ich denke, das ist eigentlich im Grunde ja auch nicht die Aufgabe eines Content-Management-Systems. Also,
nee, aber also wie gesagt, ist, weil ich auch schon Agenturen gehört habe, die sagen, ja, das kann ja auch nicht barrierefrei werden, wir benutzen ja da ein Content-Management-System, wo ich dann so denke, ja, so. Verstehe. damit seid ihr doch eigentlich schon mal raus. Gut.
Ja, zu dem Punkt vielleicht nochmal, Joomla ist ja jetzt nicht gerade der tollste Vorreiter. Da kann man wirklich eigentlich, ohne irgendwie in den Core da einzugreifen, nicht standardkonform oder barrierefreie Webseiten machen. Also irgendwie Layout-Tabellen sind da überall und immer.
Ja, genau, das ist der Punkt, ja. Ja, und so muss das wohl bei Typo auch mal gewesen sein. Das hat sich aber, wie gesagt, verbessert. Oder ist super geworden, so was man so hört. Deshalb, was jetzt nicht nur die Barrierefreiheit angeht, aber das ist mir persönlich ein ganz wichtiges Anliegen. Also ein Content-Management-System löst nicht alle Probleme dieser Erde. Ich habe vorhin schon mal im Vorgespräch gesagt, ich habe manchmal den Eindruck, dass sich die Gralssage verändert hat von, wenn mein Geschäft scheiße läuft, brauche ich nur eine Webseite, dann wird wieder alles gut. Ja, dann kam irgendwann, okay, wenn mein Geschäft scheiße läuft, dann brauche ich eine Webseite und muss bei Google weit oben stehen, dann wird alles gut. Da ist ja wenigstens ein bisschen was dran, auch wenn das trotzdem nicht stimmt. Und dann kam irgendwie vor ein paar Jahren irgendwie so, okay, ich brauche halt eine Webseite, die von einem Content-Management-System ausgeliefert wird und dann wird alles gut. Das ist natürlich genauso falsch und solange man eben zum Beispiel den Content nicht regelmäßig pflegt und neuen einstellt, hilft nichts. Also da hilft auch nicht, wenn man dann ein RSS-Feed hat und da hilft auch nicht, wenn man ein Content-Management-System hat. Das heißt, es gehört trotzdem dazu ein ordentliches Design, das benutzerfreundlich ist und es gehört trotzdem dazu, dass die Inhalte gut geschrieben sind, denn das Content-Management-System schreibt die Inhalte nicht und es stylt auch nicht und es aktualisiert auch nicht von alleine. All das ist menschliche Arbeit und erst dann wird eine Webseite gut. So, und das Content-Management-System kann einen dabei nur unterstützen. Sollte selbstverständlich sein, Ist es aber nicht. Wenn man mit Kunden redet, merkt man das immer wieder. Stille.
Ja, da muss ich dir zustimmen und mehr kann ich da eigentlich auch nicht sagen.
Das ist sehr schön. Jo, ich denke.
Ja, vielleicht noch ein Punkt, dass wir, was wir im Vorgespräch auch erwähnt haben, dass man nicht alle Content-Management-Systeme sofort als solche erkennt.
Ah ja, genau, ja.
Zum Beispiel ist ja WordPress auch ein Content-Management-System, aber das erkennt man ja nun eigentlich so als Blog oder als das Blog-System überhaupt, ein
Genau, also das,
Blog-System.
genau, das ist ein Block-Content-Management-System quasi.
Genau.
Ja.
Aber das also hat eigentlich alle Anforderungen eines Content-Management-Systems, erfüllt das ja auch, also ist es eins.
Genau. Es ist halt eben genau ein gutes Beispiel dafür, dass es einfach, also einen Blog mit Typo aufzumachen, wäre einfach nicht so sinnvoll. Geht wahrscheinlich auch sehr gut, aber dann, es macht halt nicht viel Sinn. Also dafür hat man halt ein spezielles Content-Management-System. Letztendlich ist auch ein Online-Shop, sowas wie OS Commerce oder was es da sonst noch so alles gibt, ist letztendlich auch ein Content-Management-System.
Ja, im weit gefassten Sinn, ja, schon. Hast du
Ja,
schon recht.
ne? Also ja, und ich kann immer wieder nur, also wenn, ja, fällt uns sonst noch was ein, sonst eins?
Gibt sicherlich noch welche.
Ja. Ja, Entschuldigung schon mal an alle Content-Management-System-Entwickler, die wir nicht genannt haben.
Sie können sich ja dann jetzt in den Kommentaren eintragen.
Genau. Ja,
Ach, weil
also.
Werbung nicht erlaubt, ne? Also.
Genau. Bitte keine Links. Nein. Ich kann wirklich nur jedem raten, man sollte genau analysieren, welches Content-Management-System man braucht. Und ab einem gewissen Budget und ab einer gewissen Größe, ich habe gerade eine alte Studienkollegin beraten, die für einen japanischen Computerzubehörhersteller arbeitet. Ab da ist es einfach sinnvoll, sich vielleicht einen Consultant zu holen. Also, weil man dann im Endeffekt, sonst zahlt man hinterher drauf. Also, wenn man da mal aus dem Bauch raus irgendwie eine Typo-3-Entscheidung empfällt, ja, dann stellt man halt hinterher möglicherweise fest, dass es nicht richtig war. Obwohl man zugegebenerweise bei Typo wahrscheinlich noch am wenigsten falsch machen kann. Es ist einfach nicht sinnvoll, wenn man halt irgendwie zwei Kartons transportieren will, sich einen 40-Tonner zu mieten. Und wenn man halt einen Bagger transportieren will, dann wird man den wohl kaum auf den Smart laden. Also das sollte man einfach beachten und man erkennt leider nicht im ersten Moment, ob es sich um einen Smart oder einen 40-Tonner handelt. Da hilft dann manchmal nur jemanden fragen und sich nicht von irgendeiner Agentur was aufschwatzen lassen oder als Agentur halt sich eben nicht von einem Programmierer was aufschwatzen lassen, wenn man nicht eh schon lange mit jemandem zusammenarbeitet. Ich
Ja,
denke.
da ist dann ja, da sind dann die kommerziellen Systeme ja nicht schlecht, weil da sieht man gleich am Preis, okay, das ist jetzt ein 40-Tonner.
Das ist aber auch sehr euphemistisch gedacht. Also ich meine, man hat ja auch sehr oft, dass man Sachen für Sachen über den Tisch gezogen wird. Also ja, keine Ahnung.
Ja, da regelt der Markt es dann schon.
Das stimmt. Ich hoffe jetzt, dass diese Aufnahme dieses Mal sensationell war, auch tonqualitätsmäßig, weil nämlich, was ich im Vorhinein festgestellt habe, mein Skype die ganze Zeit dazu führt, dass irgendwelche komischen temporären SQL-Dateien anlegt, die von meinem Virenscanner die ganze Zeit gescannt werden. Ich hoffe, dass das nicht. Aber ich habe, das muss jetzt einfach noch kurz erwähnt werden, weil es sich so über mehrere Podcast-Folgen hingezogen hat. Also alle, die jetzt noch was zum Content-Management-System hören wollen, können abschalten. Aber das muss ich jetzt erwähnen. Ich habe jetzt einen Laptop gekauft, ja. Das hat sich, glaube ich, über 6 Folgen gezogen, meine Diskussion. Und David wird es mir verzeihen, es ist kein Mac, sondern es ist ein Dell-Rechner und es gibt auch noch andere Hersteller, LG, Acer, Asus, Apple, ja. Aber es ist ein.
Lenovo.
Ja, gut, was es sonst doch alles gibt, aber es ist ein Dell geworden und ich habe bereits Vista und es schmerzt, aber es gefällt mir. Ich find's gut.
Ja. Ja, also im Grunde kann ich nicht mehr mit dir sprechen, aber ich mache es trotzdem noch.
Ja, ich werde mich vielleicht zumindest davon überzeugen lassen, nicht mehr den Media Player zu benutzen, aber sonst ist es eigentlich ganz gut und seitdem Bitdefender auch nicht mehr 50% meines Prozessors, nämlich eines tollen Dualkerns, belastet, sondern dass es auch vernünftig läuft, kann man sogar damit arbeiten. Und alles andere funktioniert tatsächlich. Und das finde ich ausgesprochen super. Ja, das musste jetzt nochmal kurz gesagt werden. Und jetzt sind wir aber auch schon bei einer extrem langen Zeit, muss ich mal feststellen.
Das stimmt.
Gut.
Dann können wir eigentlich auch mal Schluss machen.
Genau. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören, hoffen, dass wir euch das ein oder andere näher bringen konnten und vielleicht neugierig auf Content-Management-Systeme gemacht haben und euch vor dem einen oder anderen Fehler bewahren. Wir hoffen auch, dass es ein bisschen strukturierter ist als sonst. Wenn nicht, wieder Schelte und Lob im Kommentarfeld auf Technikwürze.
Genau. Und bis zum nächsten Mal.
Genau. Tschüss.
Ciao.